Liebe Gemeinde von unserem Herr Jesus Christus, in den letzten Wochen haben wir 5 Gebetsanliegen von Paulus herausgegriffen. 5 Gebetsanliegen, die er den Christen in Ephesus wünscht und schreibt, dass er so für sie betet. Es sind 5 Gebetsanliegen, die auch wir dafür beten sollen. Das ist erstens Sehschärfe. Der Paulus bittet dafür, dass wir sehen, was Jesus uns alles geschenkt hat. Wir sollen beten um Hoffnung, um zu verinnerlichen, dass Jesus grösser ist als alle Verzweiflung, all unsere Niederlagen, unsere Enttäuschungen und unsere Traurigkeit. Wir sollen beten um Reichtum. Und nicht das, was wir auf dem Konto haben oder die Hei in Goldbarren versorgen, sondern der Reichtum, der uns erkennen lässt, dass Jesus alles ist, was wir haben und mehr als wir brauchen, und dass er sich bitten lässt und dass Gott nicht geizig ist. Wir sollen beten um Kraft, um erfüllt zu werden mit der Kraft von Gott. Die gleiche Kraft, die Jesus aus den Toten zum Leben wieder auferweckt hat und uns befähigt, für Jesus zu leben. Und wir sollen beten um Liebe, damit wir die Liebe von Gott immer mehr begreifen und so verbunden sind mit Jesus. Diese 5 Sachen sind Voraussetzung für ein sorgenfreies und ausgeglichenes Leben, das sich nicht von den schwierigen Lebensumständen aus der Fassung bringen lässt. Es ist der Schlüssel zu einem zufriedenen und freudigen Leben, zur Ehre von Gott. Und wir denken dir vielleicht, das klingt ja alles schön und gut. Und biblisch ist es wahrscheinlich auch. Aber es stimmt nicht mit meiner Realität überein. Ich selber erlebe bei mir und ich sehe bei anderen, wie Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, aus der Bahn geworfen werden. Eben kein ruhiges und zufriedenes und sorgenfreies Leben leben, sondern im Gegenteil, sich Sorgen machen. Gott hinterfragen. Und dann muss ich mich fragen, kann das alles wirklich so geschehen? Und liebe Gemeinde, die kurze Antwort auf die Frage ist, ja, das kann wirklich so geschehen. Aber wie kommt es dazu? Sollen wir uns noch mehr anstrengen? Noch ein bisschen mehr motivierende Predigten hören? Noch ein bisschen mehr daran glauben? Nein, um das geht es nicht. Es passiert eben nicht durch unsere Anstrengung, sondern es passiert durch Kraft vom Geist von Gott. Und das vertiefen wir anhand vom Predigtext, wo wir in Epheser 3, Vers 14 bis 16 und dann ein paar Verse überspringend 20 bis 21 haben. Der Paulus schreibt jetzt den Epheser, der Gemeinde im antiken Ephesus. Deswegen beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft, die es im Himmel und auf Erden gibt, ihren Namen trägt. Er wolle euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit geben, dass ihr durch seinen Geist am inwendigen Menschen mit Kraft gestärkt werdet. Ihm aber, der nach der Kraft, die in uns wirksam ist, über die Maßen mehr zu tun vermag, über alles hinaus, was wir erbitten und erdenken können. Ihm gebührt die Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus, bis hinaus auf alle Geschlechter aller Zeiten der Ewigkeit. Amen. Ausgehend von dem Text gehen wir das Thema in 3 Schritten an. Erstens der Beweis, zweitens ein geistliches Core-Training und drittens, er ist fähig. Erstens der Beweis. Ich fange mit der Aufforderung an. Die Aufforderung lautet, nimm Gott bei seinem Wort. Glaub, was er sagt und bet auch so. Weil wenn wir anfangen, Gottes Versprechen zu hinterfragen, dann werden wir ihn nicht mutig bestürmen, dass er uns das schenkt, was er uns versprochen hat. Das Gebet muss im Vertrauen geschehen, dass das, was mich Gott darum bittet, auch passieren kann. Die Grundlage dazu lieferst du selber, insofern du ein Nachfolger von Jesus bist. Weil dann bist du der erste und beste Beweis für dich, für die überwältigend grosse Kraft von Gott. Liebe Christ und liebe Christin, irgendwann hast du gemerkt, dass du ein Sünder bist und darum nicht vor Gott kannst bestehen. Früher hättest du deine Fehler erklärt mit dem Wort, ja, mir macht ja sein Bestes, mir gibt das Beste, ich tue so versuchen zu leben, dass ich möglichst niemandem schade. Und verglichen mit den paar anderen, wo wir ja alle wissen, von wem wir reden, bin ich ja gar nicht so schlimm. Und irgendwann hast du angefangen, die Bibel zu lesen oder hast das Evangelium, die Botschaft der Bibel von anderen gehört und hast realisiert, dass du vor Gott schuldig bist. Und nicht die Herrlichkeit widerspiegelst, die er dir ursprünglich gegeben hat. Und dann ist dir schmerzlich bewusst worden, wenn es dann wirklich darum geht, dass ich für mein Leben und für alles, was ich gemacht habe, Rechenschaft muss vor Gott ablegen, dann bin ich verloren. Dann bin ich der Strafe von Gott ausgeliefert. Und wir haben begriffen, wir brauchen Hilfe. Und dann, wo wir unsere Verdorbenheit und dadurch unsere Verlorenheit begriffen haben, haben wir erkannt, Jesus ist der Schlüssel, dass wir bei Gott Vergebung für unsere Sünden finden können. Jesus hat die Strafe von Gott für meine Sünden in seinem Leiden und in seinem Tod am Kreuz vor 2000 Jahren auf sich genommen. Und in Jesus finde ich nicht nur Vergebung für meine Sünden, sondern in ihm bin ich auch ein neuer Mensch geworden. Die Bibel sagt, man wird eine neue Schöpfung. Jesus hat unser Leben so verändert und erneuert, dass ich zu der Familie von Gott gehören darf. Ich darf ihn Vater nennen. Ich bin ein Kind von Gott. Und der ganze Wechsel vom Mensch, dem Gott egal ist und man ablehnt oder sich zumindest nicht darum kümmert, was er will oder was Gott von einem denkt, von dem Mensch hin zu dem Mensch, der erkennt, dass er die Rettung in Jesus nötig hat und sein Leben vollständig Gott, Jesus, anvertraut. Und dem es Anliegen ist, dass er so leben kann, wie Gott das will, den Wechsel, den kennen wir auch unter dem Begriff Bekehrung. Und das ist das Resultat vom Wirken vom Geist von Gott in dir. Das passiert nicht aus eigener Anstrengung. Das passiert aufgrund der Kraft von Gott. Die Kraft, die Jesus zum Leben wieder auferweckt hat, die auch in jedem Christ wirksam ist. Und wenn du also am Morgen wieder mal in den Spiegel schaust, dann hast du dort den Beweis von der gewaltigen Kraft von Gott, die dich so verändert hat, dass du Gott darfst Vater nennen. Das ist der Gott, vor dem der Paulus seine Knie beugt und vor dem auch wir unsere Knie beugen sollen. Aber das Wirken vom Geist von Gott hat nicht in dem Moment aufgehört, wo du Christ geworden bist. Und das führt uns zum zweiten Punkt, geistliches Core Training. Die Veränderung, wenn wir Christen werden, das heisst nicht, dass wir dann zu Übermenschen werden. Und ab dem Moment, wo wir uns Jesus anvertrauen, gehen wir problemlos durchs Leben und knallen das perfekte Leben an. Das funktioniert leider nicht. Wir werden verändert, so dass wir uns danach sehnen, Gottes Willen zu tun. Dass wir danach fragen, was denkt Gott über mich? Aber solange du auf der Welt bist, werden Versuchungen, wird der Kampf mit der Sünde ein reales Problem bleiben. Und das fängt ganz klein an. Das sehen wir schon bei der Leonor und bei der Letizia. Wenn sie miteinander in der Stube sind und Interesse am gleichen Spielzeug haben. Und dann kommt der Kampf mit der Sünde vorwärts. Und es ist die Aufgabe der Eltern, den Kindern zu helfen, dass sie das eindämmen können, dass sie lernen, damit umzugehen, dass sie Selbstkontrolle lernen, dass sie lernen, dass sie nicht gerade einen kleinen Geschwister auf den Kopf hauen müssen, wenn es etwas nimmt, was man nicht will. Und dann geht es weiter, man wird Teenager, Schüler im Alter von 8 bis 15 Jahren. Und ihr wisst, mit was für Sachen ihr kämpft. Sachen, die ich wisse, das sollte ich nicht. Und trotzdem ist es immer wieder toll, das zu machen. Ich habe das Gefühl, ja, das ist doch lustig. Wenn ich das könnte, obwohl ich weiss, ich sollte es nicht, dann wäre das Leben doch ein bisschen erfüllter. Und dann gehen wir weiter in mein Alter. Und alles, was kommt, bis ins höhere Alter und hohe Alter. Und wir merken, die Sünde, die Auseinandersetzung mit der Sünde geht nie vorbei. Man ist immer wieder dran an anderen Sachen, aber man kämpft. Wir kämpfen darum, keinen Kompromiss einzugehen auf dem Weg, wo wir mit Gott laufen. Aus eigener Kraft werden wir den Kampf immer wieder verlieren. Ich kann mir gute Besserung vornehmen. Ich kann mir Vorsätze für das neue Jahr vornehmen. Und man sagt ja, Vorsätze sind da, zum gebrochen werden. Und das ist genau das menschliche Problem. Aus eigener Kraft schaffen wir es nicht. Auch wenn wir uns mit guten Ratschlägen vollstopfen. Aus eigener Kraft ist der Kampf gegen die Sünde aussichtslos. Schön ist aber, dass es gar nicht in Gottes Sinn ist, dass wir Kämpfe mit der Sünde aus eigener Kraft bewältigen. Sondern genau darum hat er uns seinen Geist geschenkt. Durch seinen Geist stärkt Gott uns am inwendigen Mensch mit Kraft. Und es ist in seinem Sinn, dass wir ihn darum bitten. Weil in dem liegt das Geheimnis von der Überwindung von der Sünde. Nicht in erster Linie im Nicht-Tun von der Sünde, also dass ich einfach mich möglichst anstrengen darf, ich es nicht tun, sondern es liegt daran, dass wir uns auf Jesus ausrichten und von ihm Kraft bekommen, dass wir es nicht tun. Aber dann ist es nicht ein ständiges Wegschauen und Wegrennen von der Sünde, sondern dann ist es ein Hinlaufen zu Jesus. Und umso mehr wir zu Jesus gehen, umso weiter weg bleibt die Sünde, umso weniger Interesse werden wir daran haben. Das nennt der Paulus in Epheser 3 den inwendigen Mensch, also den inneren Mensch, stärken. Und vielleicht hast du es auch schon gehört, eine starke Körpermitte, das unterstützt den ganzen Körper. Trumpfstabilisation oder eben Score Training. Das beugt Körperschmerzen vor, hilft für eine gute Haltung und noch vieles mehr. Und in Epheser 3, 16 redet Paulus sozusagen von einer geistlichen Core Training, von einer geistlichen Rumpfstabilisation. Die geistliche Mitte, der inwendige Mensch, soll gestärkt werden. Und wir sehen, nicht wir stärken, sondern der Geist stärkt. Aber wir können das tun, was der Paulus uns sagt, darum beten. Verliere dich also nicht in den Äußerlichkeiten, in den oberflächlichen Kämpfen gegen die Sünde, sondern konzentriere dich darauf, deine geistliche Mitte in Jesus stärken. Bitt Gott darum, dass er den inwendigen Mensch stärkt. Und jeder, der trainiert, der weiß, dass Training und schnelle Befriedigung einander ausschliessen. Besonders am Anfang des Trainings ist mit Frust zu rechnen, wenn die Resultate weniger schnell kommen als erwartet. Ich gehe nicht so gerne ins Hallenbad, darum gehe ich einfach ins Freibad und dann heisst es, ich habe ein halbes Jahr pro Jahr nicht schwimmen. Und Schwimmen ist so der einzige Sport, den ich mache. Aber ich habe mir angewöhnen, dass ich im Sommer, eben wenn ich das erste Mal im Schwimmbad bin, nicht gerade versuche, den Kilometer in möglichst kurzer Zeit zu schwimmen. Sondern ich muss langsam anfangen. Ich muss wieder aufbauen. Ich fange mit einem halben Kilometer an, in einem Tempo, wo ich mich schäme dafür. Und ja, am Schluss vom Sommer habe ich dann wieder das erreicht, was ich eigentlich will. Und vielleicht, wenn ich es ein bisschen übertreibe, habe ich am Anfang sogar noch Muskelkater. Oder was auch immer das dazu gehört. Es braucht Geduld. Es ist vielleicht mit Frust verbunden. Befriedigung kommt erst später. Das Resultat sieht man erst in der Zukunft. Und genau so erfordert auch das geistliche Durchhaltevermögen Geduld. Gott schafft durch seinen Geist ein ganzes Leben lang an uns. Und wir können die Rahmenbedingungen für das Wirken vom Geist optimieren. Ein Theologe schreibt dazu, obwohl das Werk vom Geist geistlich und tiefgründig ist, benutzt er Mittel, um seine Ziele zu erreichen, damit Christus durch den Glauben in unserem Herzen wohnt und wir mit der ganzen Fülle von Gott erfüllt werden. Und die Mittel, die Gott braucht, um seine Absichten zu verwirklichen, sind die Predigt, Gebet, Gemeinschaft und der rechte Gebrauch von den Sakramenten, also von Taufe und Abendmahl. Und dann erzählt er, ich treffe viele Menschen, die vom christlichen Leben enttäuscht sind und sich darüber beklagen, dass sie nichts von dieser Freude und dieser Begeisterung spüren, die die Bibel dem Christ in Aussicht stellt. Und dann frage ich sie immer, Also hören Sie aufmerksam und erwartungsvoll gute biblische Predigten. Haben Sie Gemeinschaft mit anderen Menschen in Ihrer Gemeinde? Sind Sie getauft und kommen Sie regelmäßig als Abendmahl, um bewusst und in der richtigen geistlichen Haltung das einzunehmen? Betet Sie? Fast immer, so erzählt er, wird mindestens eine von diesen Fragen mit Nein beantwortet. Die Wahrheit ist, wenn wir die von Gott gewählten Mittel ablehnen, durch die der Geist wirkt, dann sollten wir nicht überrascht sein, wenn uns die stärkende Kraft fehlt, um die der Paulus betet. Wenn wir Gottes Mittel vernachlässigen, dann erhalten wir auch nicht das, was Gott uns versprochen hat. Zitat Ende. Wir sehen also, welches sind unsere göttlich verschriebenen Trainingsgeräte für die Stärkung des inneren Menschen? Biblische Predigten, das Gebet, die Gemeinschaft mit Christen und die Taufe bzw. Teilnahme am Abendmahl. Und das führt uns zum dritten Punkt. Er ist fähig. In Vers 20 und 21 von Kapitel 3 schreibt der Paulus: Ihm aber, der nach der Kraft, die in uns wirksam ist, über die Maßen mehr zu tun vermag, über alles hinaus, was wir erbitten und erdenken können, ihm gebührt die Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus, bis hinauf auf alle Geschlechter, aller Zeiten der Ewigkeit. Amen. Gott hat uns nicht nur Trainingsgeräte verschrieben, sondern er garantiert auch ihre Wirkung, weil er ist fähig dazu. Und der Paulus unterstreicht das da gerade ein paar Mal. Wie uns sagen, es kommt nicht darauf an, ob du genug glaubst, ob du genug gut lebst, ob du dich gerade danach fühlst, etwas zu tun oder nicht zu tun, ob du das oder jenes tust oder nicht tust. Nein, es ist egal. Gott vermag über alle Massen mehr zu tun, als du dir jemals hast können vorstellen, als du ihn überhaupt gebeten hast. Der Paulus steigert sich von Satz zu Satz. Ermutigung folgt auf Ermutigung. Gott ist fähig, das zu tun, um das wir ihn bitten. Er ist fähig, das zu tun, um das, was wir ihn bitten möchten, uns aber nicht so richtig getrauen. Er ist in der Lage, noch mehr zu tun, als wir überhaupt uns getrauen, zu bitten. Und es gibt nichts, um das du Gott nicht könntest bitten, wo er nicht dann sagt, du, ich kann noch mehr machen als das. Gott ist fähig. Die Frage ist, glaubst du an einen grossen und mächtigen Gott? Oder glaubst du an einen kleinen Gott? Du wirst entsprechend beten. Gott aber ermutigt uns und befiehlt uns sogar, für die grossen Sachen zu beten und alles von ihm zu erwarten. Und er ist fähig, noch mehr zu tun als das, was wir uns vorstellen können. Und versteht mich nicht falsch. Es geht nicht darum, dass man ihn jetzt ums Eigenheim bittet und um ein neues Auto. Ja, das kann man auch, das sollen wir auch. Aber vor Gott gehört das zu den kleinen Sachen. Das sind die kleinen Sachen. Das sind die Sachen, die auf der Welt sind. Das dauert ein paar Jahrzehnte und dann ist das vorbei. Das ist vergänglich. Wir sollen ihn um die grossen Sachen bitten. Mutig sollen wir ihn um die unvergänglichen Sachen bitten. Um Sehschärfe, um Hoffnung, um geistlichen Reichtum, um Kraft von oben und um Liebe. Liebe Gemeinde, Gott ist fähig, uns zu verändern und uns mit der Freude zu erfüllen und mit der Kraft von seinem Geist zu stärken fürs Leben zu seiner Ehre. Aber er möchte, dass wir ihn darum bitten. Sonst passiert nichts. Gebet spielt also eine Schlüsselrolle für das christliche Leben. Es gehört zu den göttlich verordneten Trainingsgeräten zur Stärkung von deiner geistlichen Mitte, vom inwendigen Mensch. Ist Gebet bisher nicht so deine Sache gewesen? Oder du weißt nicht, wie du sollst beten? Ich zitiere einen grossen Beter. Gehen lernt man durch Gehen. Sprechen lernt man durch Sprechen. Schwimmen durch Schwimmen und so lernt man beten durch Beten. Also in anderen Worten, fang einfach an. Und wenn du Zweifel hast an Gottes Macht, dann gibt uns die Bibel die Steilvorlage in dem Wort von einem Vater, wo Jesus unter Tränen für seinen kranken Sohn bittet. Jesus, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Amen.